Lebensfragen. Menschen im Gespräch mit Bischof Peter Kohlgraf und Anja Schneider.
Hallo im Podcast Lebensfragen. Herzlich willkommen. Ich bin Journalistin und heiße Anja Schneider. Mit dabei ist aus dem Bistum Mainz
Bischof Kohlgraf.
Und diesmal aus Magdeburg zugeschaltet eine 21-jährige Frau, die sich durchsetzen konnte gegen 15.000 deutsche Mitbewerberinnen und jetzt den spektakulären Titel trägt, Miss Germany. Hallo, Kira Geis.
Hi.
Herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Dankeschön. Ja, es wird keine verrückt.
Ja, bei diesem Titel haben sicher die meisten von uns schon das Bild einer strahlenden Schönheit im Kopf. Und tatsächlich sind sie gärtenschlank, haben langes, wallendes Haar. Als Miss Germany heißt das, sie sind im Vergleich zu anderen Frauen ganz besonders schön?
Nein, überhaupt nicht. Und ich bin froh drum. Ich möchte nicht die schönste Frau Deutschland sein. Ich sehe mich auch nicht als schönste Frau Deutschland. Miss Germany hatte einen Konzeptwandel und das finde ich ganz spannend. Das war 2019. Und heute ist es keine Plattform mehr, wo Frauen aufgrund ihrer Körpermaße oder ihrem Bodyindex bewertet werden, sondern eine Plattform bekommen, um für ein gesellschaftliches, wichtiges Thema einzustehen. Und ich habe mich mit der Thematik Förderung der jungen Generation, Jugendarbeit, Generation Gap, Digitalisierung, so ein Kombi-Modell beworben. Genau, und durfte da gegen andere Frauen sozusagen gegen ihre Themen und nicht gegen ihre Körper antreten. Und habe mit diesem Thema auch gewonnen und darf jetzt ein Jahr lang durch ganz Deutschland reisen und mit unterschiedlichen Leuten arbeiten, um Jugendarbeit zu fördern. Genau.
Genau, über Ihren Einsatz, junge Menschen zu stärken, werden wir auch noch sprechen. Sie haben es eben gesagt, Sie reisen als Miss Germany gerade quer durch Deutschland von einem Termin zum nächsten. Andere freuen sich zurzeit auf Abenteuer anderer Art, nämlich die Ferien. So eine Sommerpause kann uns auch die Chance geben für eine persönliche Zwischenbilanz. Bin ich im Großen und Ganzen zufrieden, wie es läuft, oder gibt es etwas, das ich ändern möchte? Wendepunkte, die Kurve kriegen. Dazu hat Kira Geis aus ganz persönlichen Gründen viel zu sagen. Und darüber sprechen wir jetzt auch hier zu dritt. Frau Geis, Sie haben vor einigen Jahren in Ihrem Leben komplett aufgeräumt, radikal. Was haben Sie geändert?
Ich bin ganz jung in einen Freundeskreis gerutscht, der mir nicht so gut getan hat und bin früh in Kontakt mit Alkohol und Drogen gekommen. Ich habe selber viel Alkohol getrunken. Ich habe viele junge Freunde gehabt, die viel Drogen konsumiert haben, wo ich auch gesehen habe, wie die daran kaputt gegangen sind. Und das hat echt Narben auch hinterlassen in meinem Herzen. Und ich habe irgendwann gemerkt, ich muss da raus.
Also das heißt, Sie haben dann den Freundeskreis komplett aufgegeben?
Ja, das ist ein längerer Prozess gewesen. Also die ganze Sache ging um die 3,5 Jahre. Ich war auch in der Zeit in einer Beziehung, die das einfach auch gefördert hat, dieses Verhalten und auch den Freundeskreis. Und ich habe dann einfach gemerkt nach 2 Jahren, dass es mich gar nicht so erfüllt, wie ich immer dachte und dass die Bestätigung, die ich durch Alkoholkonsum oder durch die Art und Weise, wie ich mich artikuliere oder anziehe mit Crop Tops oder sonst was, dass es mir gar nicht so viel gibt, wie ich dachte. Und es sind dann ein paar Sachen zu viel passiert, einfach in dem letzten halben, dreiviertel Jahr. Und ich habe super viel geweint, ich war ganz viel allein, ich habe mich auch sehr abgekapselt einfach. Und habe dann gemerkt, dass ich was verändern muss, weil ich keine Lebensfreude mehr in meinem Leben habe. Und genau, habe dann den Ausweg gesehen, als ich meine Ausbildung angefangen und die Schule fertig gemacht habe.
So einen kompletten Umbau des eigenen Lebens, diese Erfahrung machen wahrscheinlich die wenigsten, Bischof Kohlgraf. Aber falsche Freunde zu haben, ist Ihnen das auch schon mal passiert?
In dieser Weise, wie Frau Geis das erzählt, nicht. Aber ich habe gemerkt, dass Freundschaft wirklich etwas anderes ist, als dass man sich gegenseitig beweisen muss, sondern dass das Beziehungen sind, die über Jahre gehen. Ich habe bis heute langjährige Freunde, aber ich merke auch, dass Freundschaften immer wieder kaputt gegangen sind oder auch eingeschlafen sind. Aber dieses Gefühl, der und der tut dir nicht gut, das habe ich Gott sei Dank so in dieser Form nicht machen müssen.
Frau Geis, das Ganze fing bei Ihnen damit an, dass Sie mit 12, 13 Jahren keine Lust mehr auf Lernen und Schule hatten und dann diesen neuen Freundeskreis kennengelernt haben. Was war daran so attraktiv für Sie?
Ich habe einfach, heute würde ich diese Entscheidung nie wieder so treffen, weil ich gemerkt habe, wie sehr es mir Spaß macht zu lernen und neue Sachen zu wissen. Aber mit 12, 13 hat man oft einfach noch nicht das Verständnis. und ich wollte gerne selbstständig sein und eigene Entscheidungen treffen und die Welt erleben und einfach so ein bisschen weg von Mama und Papa. Ich habe die gerne gemocht, aber ich dachte einfach, jetzt ist es an der Zeit, sich so ein bisschen abzukapseln und mal mein eigenes Ding zu machen. Es ist nach hinten losgegangen, wie man sieht. Diesen Weitblick hatte ich damals noch nicht.
Und was war damals dann wirklich cool für Sie? Was haben Sie damals als cool erlebt und was war gar nicht cool?
Also cool war, heimlich Zigaretten zu kaufen, Alkohol zu trinken, auf Bauwagenpartys eingeladen zu werden oder mit den Schülern zu chillen, die einfach schon älter waren. Das war so der Horizont, den ich damals hatte. Ich war da auch mit dem Schülersprecher zusammen, der war 2 Jahre älter als ich. Und meine Freunde hatten viele Leute, die schon in der Oberstufe waren, als Geschwister. Und da war ich so, bin ich so in die Clique mit reingerutscht und ich war immer cool Kid. Alle aus der Schule haben mich gekannt und man hat sich so ein bisschen dadurch profiliert, auch was man konsumiert und mit wem man befreundet war. Und cool war nicht, der Streber in der Klasse zu sein. Heute denke ich mir, hey, ich habe den Anspruch, eine 1 zu haben und sonst bin ich nicht zufrieden. Damals war das mir total egal und ich wollte einfach nur dazugehören.
Bischof Kohlgraf Kira Geis erlebte also nach außen, dem Anschein nach, eine sehr attraktive Gruppe, wollte gern dazugehören, um cool zu sein, haben wir gerade gehört. Wenn Sie auf Ihr eigenes Leben schauen, Bischof Kohlgraf, dann wollten Sie wahrscheinlich nicht cool sein.
Naja, ich bin jetzt auch nicht als Priester geboren. Also ich habe da auch eine Geschichte natürlich. Ich habe einen 4 Jahre älteren Bruder und es war schon als Kind für mich auch so, ich wollte zu dieser Gruppe gehören, der Älteren, die dann eben schon ins Kino durften und natürlich die auch ihre Experimente mit Rauchen und Alkohol machten. War aber, glaube ich, für diesen Freundeskreis meines Bruders dann eher die kleine Nervensäge, die immer hinterher lief. Also das, ich glaube, ich wollte cool sein, aber es hat nicht wirklich funktioniert. Sich für einen Priesterberuf zu entscheiden, war auch schon 1986 nicht wirklich cool für die meisten. Und trotzdem war es noch ein anderes Ansehen. Also es war noch ein anderes Selbstbewusstsein. Du gehst einen guten Weg. Kirche hatte noch einen anderen Standpunkt als heute, einen anderen Ort in der Gesellschaft. Ich habe es nicht gemacht, um irgendwie cool zu sein. Das kann ich jetzt nicht sagen, sondern weil mich einfach zum einen die Themen des Theologiestudiums wirklich interessierten und ich den Eindruck hatte, was du machst, ist sinnvoll und führt dich in einen guten Beruf. Und ich hatte halt auch einfach gute Vorbilder, das muss ich sagen.
Das heißt, sehen Sie durchaus auch, dass in einem Priesterberuf auch die Gefahr durchaus da ist, dass man vielleicht mehr einem gewissen Schein, einem gewissen Ansehen entsprechen möchte?
Natürlich ist das so, dass man nach außen hin natürlich auch ein Selbstbild oder ein Bild vertritt, wo man merkt, ich bleibe immer dahinter auch ein Stück. Also das heißt, ich predige Dinge, die ich für wichtig halte, weiß aber genau, formuliere es mal nicht zu forsch, weil du auch weißt, wie du selber an das Ideal auch rankommst oder eben auch nicht rankommst.
Gab es da mal ein konkretes Thema, bei dem Sie rückblickend sagen, Sie dachten vielleicht früher auch mal zu angepasst oder zu traditionell?
Also ich bin jetzt 30 Jahre Priester, ich habe mich schon in diesen Jahren auch verändert. Für mich waren diese fast 10 Jahre im Schuldienst als Schulpfarrer und Religionslehrer waren wichtige Jahre, weil ich da auch noch mal neue Sichtweisen durch den Kontakt mit Jugendlichen gelernt habe. Das heißt jetzt nicht, alle Positionen abzugeben, aber auch zu merken, es gibt auch Widersprüche, es gibt Anfragen an Glaubenshaltungen, die nicht einfach von der Hand zu weisen sind. Da hat sich auch eigener Glaube und das eigene Sprechen über Glauben verändert.
Bei was konkret?
Naja, ich denke zum Beispiel im ganzen Umgang mit Partnerschaft, Sexualität. Ich habe schon meine Vorstellungen darüber, aber lebe heute, vielleicht auch zum Schrecken mancher, mit vielen Formen gelebter Sexualität, solange sie dann eben auf Gleichberechtigung und auf Wertschätzung beruhen, auch entspannter, als ich es vielleicht noch vor 20, 25 Jahren getan hätte.
Frau Geis, was war dann bei Ihnen der Moment, als Sie zu sich selbst gesagt haben, stopp, Kira, so geht's nicht weiter?
Ich weiß, dass ich eben ein halbes Jahr vor der Trennung von meinem Freund viel geweint habe und viel alleine war. Und meine Mama hat das schon auch gemerkt. Und ich hatte noch 1, 2 Mädels, die ich aus meiner Kindheit gekannt habe, die nicht in diesem Freundeskreis waren, mit denen ich befreundet war, aber die nicht mit ihm befreundet gewesen sind. Und die mir immer wieder gesagt haben, hey Kira, ist das wirklich gut für dich, was da passiert? Und Ich erinnere mich, dass dann einfach ein Ereignis war, wo er sehr betrunken gewesen ist und wollte, dass ich ihn mit nach Hause nehme. Und ich habe mich aber geschämt und wollte nicht, dass meine Eltern das sehen. Ich habe das viel verheimlicht, das Trinken. Ich habe viel bei Freunden einfach übernachtet dann. Und er ist super wütend gewesen und hat mich in seinem Rausch gegen den Türrahmen dieses Raumes geschlagen. Und ich bin da total dagegen geknallt und wusste gar nicht, was passiert. Und bin dann auf dem Boden gesessen, habe ganz feste geweint und hatte einfach Angst. Und viele Freunde waren dann bei mir und haben mir geholfen, haben mich auch nach Hause gebracht. Aber das war so der erste Schritt oder eines von mehreren Ereignissen, die einfach dazu geführt haben, zu hinterfragen. Ich hatte dann ein sehr intensives Gespräch mit meiner Mutter und mit einer meiner besten Freundinnen, wo ich lange in meinem Zimmer gesessen bin und geweint habe und wir haben viel geredet. Und ich habe dann einfach gemerkt, dass ich innerlich leer bin und dass ich mehr brauche. Und ich dachte dann eben, okay, jetzt fängst du eine Ausbildung an, du bist in einer anderen Stadt. Die ganzen Freunde und der Freund wohnen auch nicht im selben Dorf wie du. Das ist vielleicht die Möglichkeit, nochmal von vorne anzufangen, um richtig glücklich zu werden. Genau, und ich habe mir dann die Haare aufgeschnitten und wollte ganz radikal sein und habe mich dann getrennt und habe dann gesagt, jetzt starte ich nochmal von vorne. Und das ist der erste Schritt in die richtige Richtung gewesen. Es hat nicht gleich alles so funktioniert wie geplant und es sind immer wieder auch Sachen passiert, die nicht gut waren. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, bin ich jetzt auf dem richtigen Weg und bin dankbar, dass es so gekommen ist.
Wenn man sich das jetzt so anhört, dann war es so, dass Sie auch einzelne vertraute Menschen hatten, die Ihnen die Rückmeldung gegeben haben, guck mal, was da gerade mit dir passiert und überleg mal, ob du dich vielleicht ein bisschen anders orientieren kannst. Bischof Kohlgraf, erleben Sie das auch so? Wer gibt Ihnen denn solche Rückmeldungen?
Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass das mit dem Bischofsamt noch weniger geworden ist, als es vorher schon war. Also das ist vielleicht auch die Gefahr eines priesterlichen Lebens, auch ohne Familie, also zumindest ohne Partnerschaft, dass so diese ganz ehrliche Rückmeldung oft fehlt. Ich hatte Menschen im Freundeskreis und habe Menschen im Freundeskreis, die mir auch deutlich sagen, was sie wahrnehmen. Das halte ich für wichtig. Ich gehe auch regelmäßig zur Beichte. Ich versuche auch, also in eine geistliche Begleitung, auch solche Rückmeldungen zu bekommen. Das ist dann eher sozusagen die dienstliche Ebene, aber das berührt natürlich auch das Persönliche. Aber dass jemand von sich aus kommt und sagt, Herr Bischof, ich muss Ihnen mal sagen, also das und das macht mir Sorge bei Ihnen, das passiert selten. Also wir haben zum Beispiel jetzt über Alkohol auch gesprochen. Wir hatten jetzt auch in der Leitungskonferenz des Bistums mal so eine Fortbildung im Hinblick auf Sucht, Umgang mit suchtgefährdeten oder auffälligen Mitarbeitenden. Da war dann schon die Frage, wer sagt es denn eigentlich dem Vorgesetzten, wenn zum Beispiel Wahrnehmungen sind? Also wer hat den Mumm, zum Bischof zu gehen oder zum Generalvikar oder zum Papst und zu sagen, also pass mal auf, in aller Freundschaft und allem Respekt nehmen wir da Veränderungen bei dir wahr. Was ist mit dir? Also das lässt, glaube ich, nach Hierarchiestufe dann auch deutlich nach, diese Ehrlichkeit. Also wenn ich das so aus dem Nähkästchen plaudern darf, ich hatte ja nach meiner Wahl zum Bischof auch Kontakt mit meinem Vorgänger, dem Kardinal Lehmann, der dann auch sagte, also nach seiner Emeritierung hat er auch dann gemerkt, wie viele auch den Kontakt zu ihm abgebrochen haben. Also am Ende wollten Menschen auch zum Amtsträger eine Nähe, aber es war keine Freundschaft, es war keine wirkliche persönliche Beziehung.
Jetzt hat es Kira Geis so erlebt, dass sie auch aus einer bestimmten Gruppe ja quasi ausbrechen musste, um ihr Leben zu ändern. Haben Sie das auch schon erlebt, dass Sie mit Ihren Meinungen aus einer wohlbekannten Gruppe ausbrechen?
Naja, also ich sag mal jetzt, als Bischof würde ich mal sagen, nicht jede Meinung, die ich öffentlich vertrete, wird von allen Bischöfen für gut gehalten, aber das beruht auch ein Stück auf Gegenseitigkeit. Ich glaube, das darf man auch tun. Ich bin Bischof von Mainz und nicht nur Teil einer Gruppe. Also insofern ist der Herdentrieb bei mir da nicht allzu ausgeprägt, das sage ich mal auch. Aber ja, es geht, glaube ich, schon darum, auch in einer Rolle, in der man ist, zum Beispiel als Bischof, auch, und das gilt für alle Positionen, auch in einer Bischofskonferenz, dann auch zu akzeptieren, dass Bischöfe etwa auch ihrem Gewissen oder ihrer Entscheidung folgen und nicht einfach sagen, wir machen jetzt mit. Und das gibt es ja, wie gesagt, von verschiedenen Positionen und das respektiere ich auch.
Frau Geis, Sie brachen also diese Kontakte ab. Wann war so ein Moment, wo Sie gespürt haben, jetzt bin ich auf einem guten Weg.
Das hat noch einen Moment gebraucht. Es war ein Prozess. Und ich glaube, das ist auch häufig ein Prozess, den man nicht forcieren kann, sondern der Stück für Stück kommt. Ich habe meine Ausbildung angefangen. Ich bin gelernte Gestalterin für visuelles Marketing. Heißt, ich habe ganz viel Kaufhäuser und Schaufenster konzipiert und umgesetzt, um mein Ziel oder meine Aufgabe, mein Job war, sage ich immer, so viele Produkte wie möglich an eine Person zu verkaufen, durch eben das visuelle Marketing, durch das Optische. Das habe ich gelernt. Und in dem ersten halben Jahr war ich ziemlich alleine, wo ich die Ausbildung gemacht habe. Ich hatte eben nicht viele Freunde übrig, weil ich da so einen großen Break gemacht habe. Und hatte aber das Privileg, zwei Mädels gehabt zu haben, die jeden Morgen mit mir zusammen im Bus in die Stadt gefahren sind, in der ich gearbeitet habe. Und ich habe die gekannt von irgendeiner, ich weiß nicht, Kinderfreizeit oder so. Die haben mit mir zusammen im Dorf gewohnt. Und die haben mich jeden Tag eingeladen und jeden Tag genervt. Und ich war wirklich genervt von denen. Mit mir mal was unternehmen zu wollen oder dass ich mal mit in den Jugendgottesdienst komme oder zu einer Freizeit oder zum Teenkreis oder sonst was. Bei uns hieß das Pyramide, der Teenkreis. Und ich fand das einfach affig, diese ganze Glaubenssache. War aber sehr getrieben und geprägt von dieser Einsamkeit. Vor allem, weil ich eigentlich ein Mensch bin, der sozial unterwegs ist und der Kontakt zu anderen Leuten liebt und eher extrovertiert orientiert ist. Und ich habe dann irgendwann gesagt, Anfang 2019, okay, gut, egal, Kirche hin oder her, ich bin so alleine und das sind eigentlich nette Mädels. Ich komme mit auf die Winterfreizeit. Das war Anfang 2019 eben. Und bin dann mit in die Schweiz für ein paar Tage und habe da das erste Mal das Gefühl gehabt, dass Leute mich sehen, außerhalb von meiner Familie und unabhängig von dem, wie ich mich anziehe oder wie ich mich artikuliere oder wie viel ich trinke oder ob ich trinke. Und das war richtig gut. Und ich habe dann angefangen, in diese Jugendgemeinde zu gehen. Nicht wegen dem Glaube, sondern wegen der Gemeinschaft. Und ich habe dann aber gemerkt, und ich glaube, der Punkt, als ich das gemerkt habe, war, als mir bewusst wurde, dass ich jeden Freitag zu diesem Jugendkreis gerannt bin, weil er mir so viel gegeben hat. Und habe ich dann gemerkt, okay, Kira, da passiert was in dir. Du hast irgendwie wieder ein neues Feuer bekommen. Und ich wollte wissen, was ist das, wo kommt das her? Ich habe dann gesagt, hey Gott, wenn es dich wirklich gibt, ich habe nichts zu verlieren, ich gebe dir eine Chance. Und bin dann da Stück für Stück reingewachsen und bin heute sehr davon überzeugt, dass es Jesus gibt und dass er mich gerufen hat. Genau.
Also wirklich ein Wendepunkt. Bischof Kohlgraf, wie Sie eben gesagt haben, ein Beispiel für ein Umdenken, eine Art Wendepunkt bei Ihnen, wo Sie Ihre Meinung deutlich geändert haben, ist im Bereich der Sexualmoral jetzt gewesen. Da haben Sie in Bezug auf Homosexualität und queere Menschen und so weiter in den vergangenen Jahren umgedacht. Wie war früher Ihre Meinung und was denken Sie jetzt darüber?
Wobei ich sagen muss, dass dieses Thema, ehrlich gesagt, nie ein Schwerpunkt für mich gewesen ist. Also ich war auch ziemlich naiv in manchen Fragen. Also dass es diese Orientierung gibt, das war mir theoretisch bewusst. Aber ich hätte keine Handhabe gehabt, irgendwie wahrzunehmen, welche Menschen es betrifft oder was die überhaupt bewegt. Das war für mich weit weg. Vielleicht ist das schon so ein Punkt, eines Ehrlichmachens, einer realistischen Wahrnehmung, dass es auch im Klerus natürlich, also unter den Priestern, selbstverständlich homosexuelle Menschen gibt. Das wäre für mich als Student, ehrlich gesagt, das war nie Thema, das hat mich nicht beschäftigt. Also alleine das ist schon ein Wendepunkt, wahrzunehmen, dass sich da etwas, dass es, ja, überhaupt, dass es diese Menschen gibt mit dieser Orientierung, das war kein Thema. Das andere ist eben, ich kann den Katechismus natürlich zitieren und sage, das ist alles nicht in Ordnung. Aber ich habe auch in den Jahren immer wieder, auch durch Freundschaften mit Menschen, die gleichgeschlechtlich leben, auch gemerkt, dass diese Schwarz-Weiß-Malerei einfach nicht funktioniert. Und weder bei heterosexuellen Beziehungen noch bei homosexuellen Beziehungen. Und das ist für mich jetzt in den Jahren als Bischof nochmal wichtiger geworden, weil ich einfach merke, dass da oft wirklich persönliche Lebensgeschichten, Glaubensgeschichten, auch Leitgeschichten hinterstehen. Auf der anderen Seite aber Menschen auch auf ihre Art einen guten Weg gehen. Und das zu akzeptieren und zu respektieren, das habe ich schon gelernt. Ich wäre früher, sag ich mal vor 35 Jahren, als ich studierte, hätte ich wahrscheinlich mehr den Katechismus zitiert und gesagt, so ist das. aber mit relativ wenig Erfahrung in diesen Bereichen. Das hat sich durch Erfahrung und durch Begegnung verändert.
Inwiefern tragen die hohen Austrittszahlen bei zu einem Umdenken bei Ihnen?
Es kann, glaube ich, nicht nur einfach darum gehen, jetzt Mitglieder zu halten. Also das ist auch eine Erkenntnis, dass alle Reformen, die wir planen oder machen wollen als katholische Kirche in Deutschland, wahrscheinlich keine wirkliche größere Mitgliederbindung, wenn ich es jetzt mal sehr ökonomisch ausdrücken kann, bewirken wird. Ich würde einfach sagen, wir müssen, wenn wir Reformen machen, dann müssen wir sie tun, weil sie richtig sind und weil sie dem Geist des Evangeliums und dem Geist Jesu entsprechen. Das ist der Punkt. Und nicht einfach aus Gründen Mitglieder zu binden, das meine ich, ist die falsche Fragestellung. Wir müssen aus der Botschaft heraus und aus unseren Lebensformen, so wie wir sie gestalten, müssen wir glaubwürdig sein und überzeugend sein. Und nicht einfach sozusagen mit dem Ziel, wir binden Menschen.
Frau Geis, wenn Sie das so hören, Sie haben ja auch zusätzlich zu der Ausbildung zur Gestalterin für visuelles Marketing auch ein Studium der evangelischen Religions- und Gemeindepädagogik begonnen. Müssen aus Ihrer Sicht die Kirchen sich in vielerlei Hinsicht ändern?
Ja und nein. Ich habe in Magdeburg eine Jugendgemeinde mitgründen dürfen und wir haben auch so ein bisschen darauf hingearbeitet. Gemeinde, die vor allem ältere Menschen oder primär ältere Menschen erreicht, so zu gestalten, dass sie generationenübergreifend funktionieren kann. Und ich glaube, dass wir nicht sagen können, wir müssen jetzt die Kirche verändern, weil diese Grundstruktur der Kirche, die wir haben, die basiert ja auf dem, was wir aus der Bibel kennen, wie Gemeinde gelebt worden ist. Ich glaube nur, dass wir Kirche und Gemeinde wieder menschennah gestalten müssen. Gerade auch, wenn wir sagen, okay, wir wollen die junge Generation erreichen, dann dürfen wir vielleicht immer wieder auch Konzepte fördern, die nicht so waren wie vor 50 oder 100 Jahren schon, sondern Gottesdienst ein Stück weit auch so gestalten, dass junge Menschen sagen, hey, okay, das kann für mich auch ein Safe Space sein. Oder hier habe ich nicht das Gefühl, ich muss mich an bestehende Normen anpassen, sondern kann mitgestalten. Also es ist viel jetzt, wo ich auch in meinem Studium im Praktikum war, habe ich eine Gemeindeanalyse schreiben müssen, habe viel auch mit dem Gemeinderat darüber gesprochen, die sagen, hey, wir haben Ressourcen, wir haben Kapazitäten, wir wollen eigentlich gerne junge Menschen erreichen, wir schaffen es aber nicht, die in unseren Gemeinderat zu integrieren. Wo ich gesagt habe, okay, was habt ihr denn an eurem Gemeinderat geändert, dass junge Menschen daran teilnehmen wollen? Eigentlich nichts, wir haben nur gesagt, dass wir offen dafür sind. Das reicht nicht. Wir müssen die Strukturen, die wir haben, einfach nur so gestalten und so ansprechend und zugänglich machen, dass viele Leute sich davon abgeholt fühlen. Ich glaube, das ist nichts, was man einfach von heute auf morgen so machen kann. Aber es funktioniert. Also ich sehe das bei uns in der Gemeinde und die ältere Generation ist geblieben und es sind so viele junge Menschen dazugekommen. Und das ist richtig schön zu sehen, dass das harmonieren kann. Aber es ist eben ein Weg, für den wir uns öffnen müssen.
Haben Sie da jetzt gerade Anregungen von bekommen für Wendepunkte, mögliche Wendepunkte auch in der katholischen Kirche?
Also ich erkenne in dem, was Frau Geis gesagt hat, durchaus auch einige unserer Fragestellungen, dass es eben nicht genügt zu sagen, wir behalten im Grunde so dieselbe Logik. Wir öffnen unsere Kirchen und warten, dass die Leute kommen. Ich glaube, wir müssen daneben auch Formen finden, wie wir viel stärker in die Gesellschaft noch hineingehen. Und nur offene Kirchentüren ist ein Weg, aber es reicht noch nicht. Und das sind, glaube ich, so die Fragestellungen, die uns heute als Kirchen, ich glaube, das kann ich für alle großen Kirchen in Deutschland sagen, beschäftigen. Wie finden wir diesen Weg nochmal auf Menschen zu in deren Lebenswelten, in deren Lebenswirklichkeiten? Und das zu verbinden, das ist die große Kunst.
In dem Bereich, über den wir eben gesprochen haben, sind Sie ja auch ganz praktische Schritte gegangen. Es gibt Beauftragte für eine queersensible Pastoral. Damit zählt das Mainzer Bistum unter den deutschen Bistümern zu den Vorreitern. Keine Änderung ohne Kritik. Was mussten Sie sich seither anhören?
Also zunächst einmal habe ich es wirklich mit Überzeugung getan, weil ich viel Kontakt mit diesen Menschen auch hatte, die zu diesen Gruppen gehören, die ja sehr unterschiedlich sind, das muss man auch mal sagen. Und wir haben so viele, sage ich mal, pastorale Felder, seelsorgliche Felder. Und dann liegt es eigentlich auch nahe, für diese Menschen auch Angebote zu machen. Und mit diesen Menschen auch Angebote zu gestalten, darum geht es ja. Nicht nur sozusagen auch da wieder, nicht nur Räume zu eröffnen, dass sie kommen, sondern auch zu sagen, wir möchten euch hören, was ihr braucht und was eure Bedarfe sind. Was habe ich mir anhören müssen? Also es sind schon zum Teil heftige Reaktionen, wobei ich mir auch sage, also jeden beleidigenden Kommentar muss ich mir auch nicht persönlich anziehen. Wir versuchen, auf manche Dinge sachlich zu antworten, aber irgendwann hört dann vielleicht auch der Dialog auf. Das muss man auch sagen, weil es keinen Dialog gibt. Das sind gerade in diesem Feld gibt es eine Verhärtung, die für mich etwas rätselhaft ist. Das darf ich wirklich sagen. Also an dieser Frage macht sich für viele der Kern des Katholischen fest. Und das finde ich schon sehr seltsam. Und ich schaue in die Evangelien. Sicher, queeres Leben war für die Evangelien kein Thema. Aber für die Evangelien ist Thema, dass Jesus auf Menschen zugeht und nicht den Zöllner sieht und nicht den Sünder sieht und nicht, ich weiß nicht, wen sieht, sondern den Menschen dahinter. Ich habe die Tage, das habe ich auch gestern in einer Predigt gesagt, als Jesus Matthäus begegnet, dem Zöllner, sieht er wohl nicht den Zöllner Matthäus, sondern er sieht den Menschen Matthäus. Der Zöllner ist, sehr wohl, aber auch mit seinen Schwächen. Aber es geht nicht um eine Rolle, die ein Mensch spielt. Und das halte ich für sehr wichtig.
Da sind wir auch noch mal vielleicht beim Thema Schein und Sein. Frau Geis, wenn man jetzt noch mal auf Ihre Biografie schaut, Sie haben sich, haben Sie eben auch erwähnt, also über Jahre hinweg für die Jugendgemeinde engagiert und Sie kandidierten dann für Miss Germany. Dort wird zwar, haben Sie zu Beginn unseres Gesprächs gesagt, vielleicht Attraktivität nicht mehr nach den Modelmaßen bemessen, dennoch geraten Sie ja dabei in die Welt des schönen Scheins, die junge Menschen ja auch sehr unter Druck setzt. Sehen Sie darin keinen Widerspruch, denn Sie möchten doch junge Menschen stärken?
Überhaupt nicht, gar nicht. Es ist natürlich schwierig. Ich sage immer wieder, wir haben, und viele Leute wollen das auch nicht wahrhaben aktuell noch oder können das nicht glauben, dass Miss Germany wirklich diesen Wandel durchgemacht hat. Das heißt, viele auch, ja, es ist halt nicht nur ein Schönheitswettbewerb. Ich sage, nein, es ist überhaupt kein Schönheitswettbewerb. Ich habe nicht gewonnen, weil ich lange Haare habe oder weil ich schlank bin. Genauso wenig wie eine andere gewonnen hätte, weil sie curvy ist oder blonde Haare hat. Sondern es geht darum, wie kannst du auf der Bühne stehen? Was hast du für ein Thema? Wie bist du engagiert? Wie kannst du das verkörpern? Wie kannst du dich artikulieren? Und wie können wir ein Jahr mit dir zusammenarbeiten?
Welche Türen gehen denn da jetzt konkret für Sie auf durch den Titel Miss Germany, die Sie für Ihr Thema nutzen können?
Ja. Also, ich bin 21 und ich darf mit unterschiedlichsten PolitikerInnen zusammensitzen. Ich hatte jetzt ein gutes Gespräch mit Minister Strobel aus Baden-Württemberg. Der hat mich jetzt auch zur Stallwächterparty eingeladen, wo ich unter anderem mit Annalena Baerbock und Co. zusammensitzen durfte. Ich war im österreichischen Parlament und in der ungarischen Botschaft eingeladen. Ich durfte da mit dem Präsidenten vom österreichischen Rat zusammensitzen und über die Jugendarbeit sprechen. Und genauso gut darf ich auch mit unterschiedlichsten Theologen zusammensitzen und darüber reden, wie wir Welt und Kirche zusammenbringen können. Also das sind natürlich ganz unterschiedliche Räume. Und ich spreche von MitunternehmerInnen bis zu Jugendlichen und Teens, da ist echt alles dabei. Und ich darf einfach zum einen zeigen, hey, Politik ist was Gutes und die Welt ist was Gutes, Social Media ist was Gutes, das sind Werkzeuge, das darf ich reintragen in Räume, wo ich vor allem jungen Menschen begegne. Und genauso gut darf ich auch die christlichen Komponenten mitnehmen und zeigen, hey, Kirche ist auch so, wie ich bin. Und Kirche ist nicht so, wie ihr vielleicht in euren Köpfen verankert habt oder wo ihr vielleicht eine negative Erfahrung gemacht habt, sondern Kirche kann innovativ und multikulturell und vital sein und ich darf das auch verkörpern. Und da sehe ich einfach eine Offenheit gegenüber jungen Menschen, die Verantwortung übernehmen. Ich sehe eine Offenheit gegenüber Politik bei jungen Menschen. Ich sehe eine Offenheit gegenüber Christen und Christinnen in der Welt und das ist richtig schön, dass ich da so viele Plattformen und Generationen vereinen darf.
Zum Schluss unseres Gesprächs die Frage an Sie, Bischof Kohlgraf. Gibt es denn eine konkrete Veränderung in Ihrem Leben, die Sie sich für die Zukunft sehr wünschen?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Also ich bin so sehr oft in Routinen, dass ich mir manchmal wünschte, mehr Flexibilität in manchen Fragen zu haben. Ich sehe da aber wenig Perspektive, das muss ich sagen. Ich bin halt in diesen Routinen und trotzdem, was Frau Geis sagt, das, was ich tue, mache ich ja durchaus auch mit Freude. Nicht alles, aber doch viele Begegnungen, viele interessante Begegnungen in diesen Jahren, die mir jetzt schon geschenkt wurden und viele Begegnungen auch immer wieder, wo ich staunend herausgehe, wie ich letztlich auch Menschen doch etwas geben kann. Also ich sag mal ein Beispiel. Ich war gestern in einer Justizvollzugsanstalt zum Gottesdienst. Und wenn dann hinterher die Insassen oder einige der Insassen aus dem Gottesdienst auf mich zukommen und sich sehr bedanken für meine Gegenwart und auch für die Worte in der Predigt zum Beispiel, dann berührt mich das, weil ich denke, eigentlich haben die mir jetzt mehr Rückmeldung gegeben, als ich denen jetzt vielleicht geschenkt habe. Also das sind immer mal wieder auch so stärkende Momente. Also ich kann jetzt nicht mehr mit meiner Jugend sozusagen einen Start machen und sagen, hey, Kirche ist auch so wie ich. Das ist jetzt vielleicht nicht überzeugend, wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, Leute, Kirche ist gar nicht so schlecht, mich gibt's ja auch noch. Aber ich kann es nur versuchen, meine Arbeit anständig zu machen und ich versuche das.
Frau Geis, im kommenden Jahr wird eine neue Miss Germany gewählt, die Sie ablösen wird. Und das wird für Sie dann ja auch wieder ein Wendepunkt sein. Was wünschen Sie sich für die Zeit danach?
Ich kann das auch nicht ganz konkret sagen. Einfach auch aus dem Grund, dass meine Zusammenarbeit mit Miss Germany nach dem ein Jahr nicht endet. Das ist auch Teil des neuen Konzepts, dass es beispielsweise nicht nur die eine Miss Germany gibt, die unter Vertrag ist, sondern dass alle 10 Frauen, die im Finale stehen, also die neuen Vize-Miss Germanys, und die Miss Germany mit ihren Themen mit Miss Germany als Studio zusammenarbeiten. Und ich auch über 2 Jahre einen Vertrag unterschrieben habe. Ich möchte auf jeden Fall mit jungen Menschen arbeiten und mehr Offenheit schaffen gegenüber Kirche, gegenüber jungen Menschen und anfangen, da Brücken zu bauen. Das sind viele Themen, an denen ich arbeite, viele Themen, über die ich reden darf. Und genau, ich hoffe da einfach, einen positiven Impact nehmen zu dürfen, Einfluss nehmen zu dürfen. Und bin gespannt, ob das am Ende im Rahmen meines Studiums weitergeht und ich Teilzeit bei Miss Germany weiterarbeite, ob ich nochmal ein Jahr Vollzeit mit Miss Germany Studios zusammen bin oder nicht, das ist am Ende egal. Im Fokus steht, dass ich junge Menschen fördere und da einfach eine Offenheit kreieren darf, genau.
Das war unser Podcast Lebensfragen zum Thema Wendepunkte, die Kurve kriegen. Ganz herzlichen Dank nach Magdeburg zu Kira Geis.
Hat mir Spaß gemacht.
Und ein herzliches Dankeschön an Sie, Bischof Kohlgraf.
Und an Sie, Frau Schneider. Vielen Dank.
Wir danken Ihnen allen fürs Zuhören und hoffen, Sie hören gern wieder rein. Wir legen Ihnen auch unsere vorigen Folgen ans Herz. Und wenn Sie den Podcast Lebensfragen weiterempfehlen, ihn teilen und kommentieren, helfen Sie uns sehr. Ganz herzlichen Dank. Wir gehen für einen Monat in die Sommerpause und melden uns wieder Mitte September. Eine gute Zeit. Bis bald.
Lebensfragen. Menschen im Gespräch mit Bischof Peter Kohlgraf und Anja Schneider. Der Podcast aus dem Bistum Mainz.